Ja, okay, dann Fragen. Also okay, ja.
Ich finde es ziemlich gut, wie du es mir hart kritisierst, aber es würde mir auch gefallen. Aber ich hätte sozusagen eine, dass man mit dem großen Unterschied machen muss, zwischen Heidegger und Sartre. Also ich habe mir so ein paar Sachen rausgefunden. Also bei Sartre hält ja schon so fest an so einer Rationalität, wie man logisch. Er hat jetzt nicht direkt eine Ursprungssehnsucht wie der Heidegger. Also ich glaube, man kann eigentlich schon eine ganze Menge von wichtigen Differenzen zwischen Heidegger und Sartre. Also zum Beispiel bei Sartre gibt es jetzt nicht so etwas wie das so ein Sein, das sich irgendwie so entwerft und letztendlich alles bestimmt und ihm alles halt so alle Unterschiede verschwimmen. Genau, also das wäre irgendwie so der Punkt, wo du vielleicht schon eingestiegen würdest, dass jetzt Sartre nicht direkt wie Nazi war oder so. Aber ich dachte, also ich weiß nicht, wir haben dann, also dann hätte ich noch eine Frage zu Adorno, also hast du. Ich zitiere einfach den Satz, den du gesagt hast, oder sinngemäß, also dass Adorno die Paradoxie festhält, dass das Subjekt eben limitiert sei, aber man muss auf der praktischen Ebene also immer daran festhalten, dass es das Subjekt gibt. Und also du hast ja eben sehr stark gemacht, dass diese Widersprüche festhalten. Und ich würde dich halt fragen, wie du das begründest, also weil also man könnte ja sagen, okay, wenn das Subjekt limitiert ist, dann macht es ja einfach überhaupt keinen Sinn.
Ja, also zu dem ersten, ich meine natürlich, das ist ja, habe ich ja auch gesagt, dass Sartre war kein Nazi, ne? Aber auf der anderen Seite hatte er sehr merkwürdige politische Entwicklungen persönlich auch durchgemacht. Und wenn man sich dann einzelne sehr verunglückte Texte, wie eben dieser Essay zu dem Band von Franz Fanon oder also Sachen aus dieser maoistischen Phase oder was anguckt, dann kann man sich schon überlegen, also auch, ob nicht auch eine gewisse Beliebigkeit in der Parteinahme für bestimmte sehr problematische Gruppierungen bei ihm irgendwie auch damit zu tun hat, dass diese Sache halt einfach nicht wirklich geklärt ist. Und ich finde auch nicht, es stimmt sicher, dass es bei Sartre gewisse Elemente von Heideggers Denken, gerade sozusagen dieses Ursprungsdenken oder das, also gerade diese Dinge, die auf eine gewisse Weise transformiert dann im Strukturalismus auftauchen, gibt es natürlich in dem Sinne bei Sartre nicht. Ich finde, man müsste sich eher angucken, das ist jetzt natürlich etwas grobschlächtig gesagt, aber das wäre so meine Grundannahme dazu, ob nicht sozusagen ein Moment von Hypostasierung, auch von Subjektivität irgendwie, also das habe ich am Anfang gesagt, ne, dass das eben das fusioniert eben beides, ne, schon eine Existenzialontologie, das ist nicht nur einfach eine Liquidation vom Subjekt, sondern gleichzeitig auch irgendwie eine Sanktionierung von Willkür, ne? Und ob nicht sozusagen dieses Moment irgendwie, also dieses subjektivistische Moment irgendwie stärker in den Vordergrund tritt dann im Existenzialismus. Ne? Also das wäre so mein Verdacht dazu, dass sich das sozusagen irgendwie abspaltet in dieser französischen Heidegger-Rezeption in zwei scheinbar gegenläufige Stränge, die aber in der Gegenläufigkeit dann eben auch irgendwie verwandt sind. Ne? Und ich finde schon diese... Also ich finde, ehrlich gesagt, gerade diese Emphase sozusagen des Subjekts und der Verantwortlichkeit und des Entwurfs und so, die im Existenzialismus eine Rolle spielt und von der viele sich, glaube ich, wirklich sowas erhoffen, wie dass man da noch einen Ankerpunkt findet, um sowas wie eben positive Freiheit des Individuums überhaupt noch denken zu können, dass das gerade auch irgendwie ein Problem ist, finde ich, ne? Denn das hat mit dem zu tun, was ich am Schluss gesagt habe, ne, mit der Selbstbestimmung und so, das ist halt immer zwiespältig. Ne? Also im Grunde genommen habe ich ja aufgegriffen, was ich am Anfang zu dem Gedicht gesagt habe, wo es eigentlich darum geht, dass es eigentlich darum geht, sich selbst als etwas zu erkennen, was eben in der Besonderheit eben auch, dass das Subjekt in der Besonderheit eben auch wie alle ist. Oder das gibt es bei Adorno, finde ich, immer wieder auch sehr stark, diese dass eigentlich so eine bestimmte Hypostasierung von Subjektivität auch kritisiert wird als Aufspreizung von Subjektivität. Das ist darum geht es ja im Jargon der Eigentlichkeit auch. Das wird oft gar nicht so gesehen. Ne? Da gibt es natürlich diese Polemiken gegen Subjektfeindlichkeit und so, aber es gibt auch die er zeigt eben auch, dass die Existenzialontologie irgendwie diese Neigung hat, sozusagen zur Hypostasierung, zur Aufblähung irgendwie einer eigentlich leeren Subjektivität. Ne? Und also das scheint mir irgendwie eher der Strang zum Existenzialismus zu sein. Und der zweite Punkt mit diesem Widerspruch, also ich finde nicht, dass man das kann man wahrscheinlich wirklich nicht auflösen. Das ist ja eigentlich doch auch ganz evident. Also das merkt man sozusagen an der konkreten Alltagserfahrungen doch auch sehr stark, dass man ständig mit Leuten reden muss, als wären sie vernünftige Individuen, obwohl man weiß, dass es gar nicht der Fall ist. Und das ist sozusagen die Grundlage jeder Kommunikation. Und eigentlich geht es darum, diesen Widerspruch zu entfalten und ihn nicht irgendwie zur Auflösung zu bringen, dass man natürlich immer an etwas in dem Individuum appelliert, wovon man einfach ausgehen muss, dass es da ist, was aber eigentlich erst entstehen muss, auch sozusagen, indem die falsche, also die bornierte Individualität irgendwie halt zerstört wird. Ne? Also das hängt sehr stark wieder auch mit der Rezeption der Psychoanalyse durch die kritische Theorie zusammen, die Frage, wie man sowas denken kann. Aber ich finde, das kann man nicht jetzt in so ein einerseits, andererseits oder so auflösen. Nicht? Also das finde ich sehr wichtig, zum Beispiel auch gerade für den Begriff der Mündigkeit bei Adorno. Der ist ja auch so vollkommen auf den Hund gekommen. Mittlerweile wird das ja überall verlangt und nicht. Also die hier Bildungsstreikler und so, die verlangen das ja so als Serviceleistung, dass sie mündig werden sollen. Ne? Also das erwarten die einfach von der Institution, dass ihnen das beigebracht wird. Ne? Also und demgegenüber müsste man das eben auch sagen, dass auch bei Adorno dieser Begriff der Mündigkeit so gedacht ist, ne? Nicht als etwas, was man den Leuten irgendwie anerzieht oder so, sondern etwas, was eben entspringen muss in einem Prozess, einen Moment von Spontanität auch hat. Ne? Und das kann man eben nicht schaffen irgendwie so in irgendeinem pädagogischen Plan oder so, wie auch immer, ne? Das wird, denke ich, immer viel zu, nicht, das ist inzwischen wirklich so ein echtes Problem, dass alle positiv diesen Begriff der Mündigkeit benutzen. Dass man möchte schon fast wieder irgendwie Unmündigkeit oder in gewisser Weise eine Art von Dummheit verteidigen. Es gibt ja ein gewisses Element in Dummheit oder Naivität, was auch gerettet werden müsste.
Ja, bitte. Ja, ich habe du hast mehrere Begriffe angesprochen, Entwerfen, Selbstbestimmung, Bestimmung. Die sind ja nach der Form eigentlich gleich, also bedeuten ja letztendlich nach der Form dasselbe. Und für mich ist ein Verhältnis nicht klar geworden, und zwar eine Stellung zu nehmen zu diesen Begriffen, muss man ja eigentlich das Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt klarer herausstellen. Und meine Frage ist, geht es nicht eher in die Richtung, dass man nicht die Frage beantworten muss, ob man sich oder überhaupt das Individuum bestimmt, ob das die Frage ist oder immer die Frage sein muss, wie man das Individuum bestimmt. Also man kann, meine Frage zielt darauf, dass, kann man eigentlich einen Menschen nicht bestimmen oder egal jetzt, ob man sich selbst bestimmt oder fremdbestimmt wird, kann man das überhaupt? Weil wenn das nicht geht, dann geht es ja eigentlich immer um die Frage, wie man einen Menschen bestimmt. Ob ihr selbstbestimmt oder fremdbestimmt. Das ist jetzt auch außen vor gelassen.
Na, ich würde ja sagen, also jetzt etwas großsprecherisch, dass der Mensch eigentlich dadurch bestimmt ist, dass er nicht bestimmt werden kann. Also dass er eben sich verändern kann. Ne? Und das unterscheidet ja sozusagen menschliche Lebewesen tendenziell von bloßer Natur oder so. Ne? Also das ist eben dieses Moment von Offenheit. Also darauf zielen ja Begriffe wie Nicht-Identität oder so im Grunde genommen, dass sozusagen das, was da bestimmt wird, eben dass dieses Moment der Unbestimmbarkeit selber ist. Ne? Also so etwas paradox gesagt. Und deswegen kann man jetzt nicht fragen, also was ich an diesem Begriff der Selbstbestimmung problematisch finde, das betrifft vielleicht das Verhältnis, dazu wollte ich sowieso noch was sagen. Dazu hat oft der Manfred Dahlmann in einem Vortrag sehr, sehr genau den Gegensatz ausgeführt, oder den Unterschied, nicht zwischen dem Begriff von Autonomie und Freiheit. Und dann, das kann man, wenn man Sartre verteidigt, sozusagen ihm gerade zugute halten, dass er emphatisch einen Begriff von Freiheit hat, der nicht aufgeht im Begriff von Autonomie, im Sinne von formeller Selbstbestimmung oder so, nicht? Während interessanterweise, und das scheint mir wirklich wichtig zu sein, Adorno überhaupt die kritische Theorie sehr wenig von Freiheit spricht. Ne? Also das ist eigentlich sympathisch. Ne? Also wo immer so diese Freiheitsemphase so groß auf die Fahnen geschrieben wird, finde ich, droht irgendwie schon Schlimmes meistens. Und die sprechen ja durchaus erstmal wirklich im Sinne so vom bürgerlichen Begriff des Individuums erstmal von Autonomie. Ne? Das ist ja auch erstmal nichts anderes, ist ja auch erstmal mit Mündigkeit gemeint. Also dass sozusagen diese Vorstellung von Eigengesetzlichkeit, die irgendwie im Begriff der Autonomie gesetzt ist, erstmal erreicht werden muss. Ne? Und das wird aber gerade stark gemacht sozusagen, um den Begriff der Freiheit emphatisch zu reservieren für etwas, was darüber hinausgeht, sich aber nicht positiv bestimmen lässt anhand der empirischen Erfahrung. So, ne? Oder allenfalls eben eine ästhetische Erfahrung oder Augenblickserfahrung, die eigentlich die Empirie irgendwie übersteigen auf eine Art. Ne? Also und während bei Sartre ja sozusagen die Freiheit der Essenz voraus, also sozusagen als vorgängig gedacht wird und also es da eine unglaubliche Emphase von diesem Begriff gibt, fast in dem Sinne, dass es sozusagen gar nicht keine Freiheit geben kann, ne? Wo man sich dann fragt, also warum, also zugespitzt gesagt bei Sartre ist das sozusagen das Erste, ne? Was alles andere konstituiert. Deswegen kommen ja dann auch so problematische Formulierungen, wie dass auch in den Lagern jeder da noch frei war auf irgendeine Art. Das ist sozusagen vorgängig, das ist das Erste. In der kritischen Theorie ist es eigentlich sozusagen das Ziel. Und deswegen, gerade deswegen wird in gewisser Weise erstreckt sich dieses Bilderverbot auch auf den Begriff der Freiheit dann. Und das scheint mir ein wesentlicher Unterschied zu sein. Ich würde sagen, die Begründung ist sozusagen jetzt aus Perspektive von Adorno sozusagen, das ist auch ein entscheidender Unterschied, scheint mir irgendwie zu Sartre, dass natürlich das, was sozusagen in der bürgerlichen Gesellschaft mit individueller Freiheit gemeint ist, nie wirklich geworden ist. Ne? Dass das, was in der bürgerlichen Gesellschaft mit individueller Freiheit gemeint ist, nie realisiert worden ist, sondern das sozusagen, und daran, das ist, finde ich, auch der Grund zum Beispiel für sowas wie die Depravierung des Begriffs der Mündigkeit, dass die Individuen eben nie instand gesetzt worden sind, das zu werden, was das bürgerliche Individuum bezeichnet, aber gleichzeitig sozusagen immer gezwungen sind, das zu spielen. Also sozusagen, es gibt alle möglichen Strategien, das ist ja auch so mit diesem schrecklichen Begriff der Individualisierung gemeint, oder nicht so bei so Ulrich Beck oder eigentlich in der ganzen Soziologie nach Habermas findet man das ja, ne? Das sind ja alles verschiedene Formen von Selbsttechnologien, wo es gar nicht mehr darum geht, herauszufinden, was mit diesem Begriff intendiert war und das zu vergleichen mit der empirischen Realität und den Widerspruch herauszuarbeiten, sondern sozusagen Simulationsmodell. Das sind Sozialtechniken, mit denen den Individuen, die keine sein dürfen, antrainiert wird, immer so zu tun, als wären sie welche. So oder so. Und das ist ja sozusagen eigentlich ein Widerspruch, den man an der eigenen Erfahrung ständig merkt. Ne? So, und eigentlich, und diesen Widerspruch hält ja die kritische Theorie sehr stark fest, während mir bei Sartre das eher so zu sein scheint, dass natürlich sozusagen dieses uneingeholte Moment auch von ihm gesehen wird, dass aber mit diesem Begriff der Freiheit irgendwie behauptet wird, dass das, was damit avisiert wurde, eigentlich ja jeder auch immer schon irgendwie so hat. Ne? Also so, das wird eigentlich ontologisiert und irgendeine Art, also als Möglichkeitsbedingung sozusagen projiziert und damit eigentlich aus der gesellschaftlichen Reflexion irgendwie tendenziell eher entrückt. Und das scheint mir ein Problem zu sein. Und also das, was Sartre immer zugute gehalten wird, dass man mit diesem Begriff der Entscheidung und so ganz klar machen kann, dass jeder das mitträgt, dass es nicht einfach nur mit einem geschieht und so, das scheint mir zumindest nicht zu sein, was man gegen die kritische Theorie wenden kann, denn das ist ja gerade der Begriff des Verblendungszusammenhangs. Ne? Der heißt ja nicht, wir sind alle fremdgesteuert, sondern der heißt ja nichts anderes, als dass jeder das permanent reproduziert, obwohl er es eigentlich gar nicht müsste. Ne? Also es ist eigentlich genau das Gleiche, aber es scheint mir ein wesentlich substanziellerer Begriff dafür zu sein. Ne?
Also die Kritik an Sartre muss ich auch teilen. Also ich versuche nochmal vielleicht zu erwidern, dass ich finde, dass auf der einen Seite, dass du den Widerspruch zwischen sozusagen Freiheit und Notwendigkeit objektivierst, weil du sagst ja Freiheit als, sag ich mal, so für die Gleiche wirklich selbst wie eingelöst und so. Dann ist es ja auch so, dass nicht unbedingt da was jetzt folgen würde, dass das für uns auch eine Geltung hätte. Auf der anderen Seite nimmst du aber die Geltung in Anspruch, sagst aber zugleich, also dass der Widerspruch, also gesagt, es geht ja auch davon aus, dass eben dieses Subjekt reflektiert sei, dass der Widerspruch schon eingegeben sei. Also, das kann man quasi nicht so fragen. Ich finde, das, was rauskommt, ist ja einfach, dass du sozusagen, also unabhängig von der gesellschaftlichen Widersprüchlichkeit einfach an der Welt festhältst. So. Also, und da weiß ich, da müsste man halt irgendwie so eine Art moral-philosophische, transzendentale Argumentation oder sowas anführen, um das halt einlösen zu können. Ich würde halt sagen, das wäre so ein Bekanntungsversuch oder so. Ja, dass man alles macht, was ich halt interessiert habe. Also, dass ich halt auf der einen Seite ein bisschen thematisch halt sein und sollen halt.
Ja, das kann ich jetzt nicht so richtig sagen. Also ich weiß jetzt nicht richtig, was du mit Geltung jetzt meinst. Also,
Ja, das ist halt für mich, das ist dieses halt von mir, ich muss, dass ich einfach das für andere Menschen als Selbstanspruch, das ist halt die Geltung, also sollen.
Kann ich jetzt, glaube ich, nicht so richtig beantworten. Also ich glaube, das betrifft eben diesen Freiheitsbegriff, also das, was ich eben schon versucht habe darzustellen. Es scheint mir einfach sozusagen, ich habe den Eindruck, dass bei Sartre sozusagen gerade in dem Freiheit sozusagen als Möglichkeitsbedingung von allen Handlungen gesetzt, so zugrunde gelegt wird, eigentlich tendenziell der Begriff, obwohl er damit unglaublich wichtig wird, irgendwie auch zusammenschrumpft, irgendwie auf ein fast schon nichts oder ne, also auf noch was rein Formelles im Grunde genommen, ne, während halt die Tendenz, die es in der kritischen Theorie gibt und die natürlich auch zum Teil so mit der Tradition des Messianismus und so auch vermittelt ist und zu tun hat, also das sozusagen als einen Begriff offen zu halten, ne, das scheint mir viel plausibler. Ne, das findet man nicht, deswegen habe ich das am Schluss auch nochmal gebracht mit diesem Kreisler-Zitat, das auch in diesem Lied und so, und da wird das, da kommt das wunderbar zum Ausdruck, dass da geht es überhaupt nicht darum, wie jetzt dann besser zu leben wäre oder so, sondern das schreibt der Clemens Nachtmann auch sozusagen, das Essentielle dabei ist, es geht um einen Zustand, in dem keiner mehr Angst zu haben braucht. Und das ist genau die Antwort eigentlich ja der kritischen Theorie, eigentlich die einzige, die man geben kann, wie man sich sowas vorzustellen hat, dass es halt keine Angst mehr gibt. Ne? Und das ist zum Beispiel ja auch ein Begriff, der in der Tradition des Existenzialismus sehr wichtig ist, der der Angst, ne? Bei Kierkegaard auch und bei Sartre scheint mir das auch noch immer mitzuschwingen. Ne? Das, also ich finde schon, dass diese Emphase der Entscheidung und so, dass also schon allein in dem Begriff irgendwie ein heteronomes Moment, ein Zwangsmoment tatsächlich drinsteckt, das kann man aus dem Begriff der Entscheidung nicht raushalten. Ne? Das habe ich ja auch schon versucht darzustellen und dass es eigentlich in der kritischen Theorie darum geht, das, was eine Situation ist, Zustand geschaffen werden soll, in dem das wegfällt. Ja, dies.
Ja gut, also ich finde das auch ganz gut, dass du quasi also jetzt halt nochmal sozusagen, also das auch so tut das genau, weil ich ja will tatsächlich sagen, oder für mich, also das war auch der Grund, also warum ich tatsächlich so eine Art ja, strukturelle Gemeinsamkeit von Adorno und Sartre sehe, also genau dass sie halt eben praktisch von Hegel hier kommen, aber auf je praktisch verschiedene Art natürlich. Aber doch würde ich sagen, in der Stoßrichtung dann doch wieder sehr ähnliche quasi diese große Idee von Hegel irgendwie, also die mit der spekulativen Versöhnung ja aller Widersprüche, also das hat irgendwie so einerseits zu aufbersten zu lassen, aber praktisch quasi aber so auf der anderen Seite halt doch noch, also dieses so utopische irgendwie drin zu haben, genau, aber ich würde tatsächlich sagen, dass dieses utopische sozusagen natürlich im Wesentlichen bei so Adorno eine Rolle spielt, also ich weiß gar nicht, also bei und naja, also ich glaube sozusagen, also es gibt aber glaube ich sozusagen diese sozusagen gemeinsame Grundstimmung oder Grund Ansicht vielleicht die halt Utopie, also dass irgendwie trotzdem halt dieses Bedürfnis da ist und ja auch ganz wesentlich ist, aber ja gut und ich glaube, das wäre glaube ich der Unterschied, während halt so Adorno, dass sozusagen also diese Unmöglichkeit quasi, die halt so Einlösung, der Utopie sozusagen sehr geschichtlich denkt, also so macht es praktisch Sartre daraus ja auch eher so eine Grundstruktur. Also ich glaube, also genau, beziehungsweise da bin ich mir glaube ich selbst nicht sicher. Also ich glaube, also ich habe, also so es könnte sein, dass da im Spätwerk nochmal so eine so andere Wendung drin ist, aber gut, aber so auf eine Art so würde natürlich Sartre sagen, okay, also quasi das Ziel des Menschen ist, also ist natürlich irgendwie von der Angst loszukommen und irgendwie so eine Versöhnung so herzustellen, und das ist quasi auch die Grundstruktur, die allen menschlichen Verhaltensweisen zugrunde liegt. Aber ihr sagt halt, okay, also genauso die halt Freiheit quasi besteht, so gerade darin, also diese Versöhnung, die ja quasi eine halt Überwindung ja eigentlich der Freiheit ist, dann gäbe es ja, also für Sartre, so wäre quasi die Versöhnung gerade das so Ende der Freiheit. Genau da, die ist, so Ende streben wir an, aber wir können es nie. Und sozusagen, gut, klar eben und praktisch die Wendung da wäre dann tatsächlich so eine Art, gut, ich meine, es ist dann vielleicht auch so eine Art, so Pathos, also quasi, also genau bei Camus, also in dem Mythos des Sisyphos. Also klar, dass man eben also quasi weiß, also genau, also sozusagen, also dass man quasi so um diesen notwendigen Widerspruch, in den man drin steckt, weiß und so auf eine bestimmte Art damit umzugehen lernt. Genau, aber ich würde genau, und ich glaube, und genau da würde ich auch, glaube ich, gerade den Unterschied dann doch wieder von Sartre zu irgendwelchen, zu Heidegger oder zu sonstigen reaktionären Denkern sehen. Genau das hängt natürlich auch mit Sartres so Antisemitismus-Theorie zu zusammen, die ja sogar, also genau das ist, glaube ich, fast die einzige positive Erwähnung. Also es gibt ja in den Studien zum autoritären Charakter so Fußnote, wo auch so explizit darauf hingewiesen wird, dass es da sehr große Parallelen gibt zwischen beiden Theorien. Genau, also das hat der so Antisemitismus quasi gerade darin besteht ja irgendwie so eine Art Versöhnungszustand herzustellen. Klar, ich meine, es ist natürlich keine wirkliche Versöhnung. Gut, Sartre würde sagen, es kann keine wirkliche Versöhnung geben. Klar, eben und halt sozusagen dagegen so hält halt quasi die halt Freiheit hoch, also dass man sich halt davon verabschieden soll. Keine Ahnung, halt ja durch irgendwelche Projektion. Also genau sozusagen oder irgendwelche mystischen Verschmelzungsfantasien oder religiöse Dogmen dann irgendwie so eine Verschmelzung so erreichen zu wollen. Genau, also das wäre sozusagen, also vielleicht, natürlich vielleicht auch so ein bisschen, genau, nicht, aber ich habe wiederum auf der einen Seite, genau, also das sollte vielleicht auch nochmal sagen, genau, und ich habe halt das Gefühl, dass gerade das sozusagen, dass es ist, wo sich dann auch Sartre auch sehr explizit gegen so Heidegger wendet. Der hat irgendwie diesen Wunsch nach Unmittelbarkeit und so Einheit halt irgendwie doch noch drin hat und eben gerade deswegen ein Nationalsozialist geworden ist.
Ja, also das mit der Angst, also ich finde schon, also das. Ja, gibt es auch irgendwie doch noch einen Unterschied. Also bei dem, du hast ja auch gerade vorhin gesagt, es geht auch bei Sartre darum, dass man da rauskommen soll oder so. Und das scheint mir tatsächlich aber auch eher so zu sein, dass das eine Nötigung ist, nicht? Also dieses, das kommt ja exemplarisch in diesem zur Freiheit verurteilt sein und so zum Aus. Also ich finde schon, das hat immer so einen Nötigungscharakter. Also man muss dann halt die Angst, das ist dann auch Produkt der Entscheidung der Gesellschaft, meinetwegen ja nicht nur von Einzelnen, da wegzukommen, ne? Während irgendwie bei Adorno doch ein Moment von Unverfügbarkeit dafür irgendwie, das kann, glaube ich, nicht unter einem Moment von, ohne einen Aspekt von Unverfügbarkeit irgendwie gedacht werden. Also dass man das nicht irgendwie erreicht, weil man das intendiert, sondern dass es immer einen Moment geben muss von realer Veränderung. Ja? Also das meint er im Grunde auch mit Vorrang des Objekts oder so. Oder also es gibt Stellen in etwa, gerade in dem Text, der Herbert Marcuse gewidmet ist, über philosophisches Denken, wo er ganz drastisch und erstmal, also auch für Leute, die da viel ihn kennen, überraschend dann sagt, dass Denken eigentlich was Passives ist. Ne? Also eigentlich einen Begriff der Passivität ganz stark macht. Also sozusagen eine konzentrierte Passivität. Das hat mit dieser Rede vom Vorrang des Objekts zu tun. Und der natürlich eine Reflexion ist vom Vorrang der Realität, also der Wirklichkeit sozusagen. Und deswegen ist dieses die Abschaffung der Angst eben nur zu denken als Moment in der realen Veränderung der Wirklichkeit, die sozusagen nicht aufgeht in Wirkung von Intentionen. Ja, das heißt nicht, dass das einfach so passiert oder so, natürlich nicht. Aber es muss sozusagen dieses Moment, das darüber hinausgeht, also dass irgendwas darüber hinausgeht, was die Leute auch beabsichtigen, dass wirklich etwas passiert. Ne? So und das scheint, diese Bewegung scheint bei Sartre mir also doch zumindest sehr stark zurückgenommen zu werden, eigentlich dass es ein Resultat von Handlungen, von Akten ist und so. Also da gibt es immer noch so einen Subjektivismus und so einen gewissen Intentionalismus irgendwie auch. Ja, und ich will jetzt bestimmt nicht sagen, das muss passieren oder was. Ja, also es geht ja nicht um neue Mystik, aber also sozusagen, das ist dieses Moment der Objektivität. Das ist doch für die kritische Theorie ganz wichtig. Ne? Das ist eine reale Veränderung, die sich nicht einfach ableiten lässt aus Absichten und Zurichtungen und so der Individuen. Ne? Und das nicht, und das darin steckt ja auch der Begriff der Versöhnung. Ne? Das ist ja gar nicht als irgendein Zustand gedacht, wo dann auch nichts mehr passiert oder so. Im Gegenteil, dann würde es eigentlich erst losgehen. Ne?
Wie sieht es denn aus, dass Individuen, also quasi am Ende doch alle gleich sind, so wurde das ja gerade auch gesagt. Und also ich frage mich dann, ist das, dass die Gesellschaft, die das ja festlegt, dass jeder ein Individuum ist, aber dennoch alle gleich sind, ist das dann, basiert das auf Nichtwissen oder ist das eher Absicht, dass das so gemacht wird, damit halt jeder mit irgendwie als was Besonderes vorkommt? Das ist so
wie
etwas.
Na, Absicht ist es bestimmt. Also.
Eigentlich so dargestellt und irgendwo, weil das ist ja eine ganz neue, eine ganz andere Ansichtsweise, die ja die Gesellschaft wirklich prägt.
Ja, aber die hat ja die Gesellschaft selbst hervorgebracht. Also genau. Es ist ja nicht irgendwas, was ausgedacht wurde und dann, ne, das ist eher so, finde ich, tendenziell die Position des Poststrukturalismus, das ist irgendwas, was in unseren Köpfen konstruiert wird und passiert und was, und dem unterliegen wir und so funktionieren wir dann. Also das ist ja selbst ein Resultat von Millionen von freien Handlungen. Also
das Erkenntnis oder das Bewusstsein, dass das dann doch nicht der Fall ist, ruft ja einen ganz anderen Konflikt im Kopf oder mit sich selbst hervor.
Ja, also. Ja, das meinte ich ja wahrscheinlich mit dem Widerspruch. Ne? Also, das ist wahrscheinlich gar nicht mal irgendwas im Kopf. Also ich hatte das mit dem gleich und besonders ja eigentlich nur gesagt, um sozusagen, und dazu gibt es ja auch wirklich ausführliche Passagen, auch im Jargon der Eigentlichkeit, gegen diese Hypostasierung des Besonderen. Ja? Also das scheint mir tatsächlich am Existenzialismus irgendwie auch so eine Attraktivität zu sein, dass man da sozusagen dem vollkommen durchschnittlichen und öden Dasein irgendwie, was man ertragen muss, auf irgendeine Art dann trotzdem sowas abgewinnen kann. So, und das finde ich schon auch gegen diesen, es gibt ja auch einen schlechten Individualismus, ne? Und also wichtig zu sein, gerade an der kritischen Theorie, also nicht identisch, das nicht identische ist ja auch nicht das Besondere, also dass es da schon gerade auch aus der hegelischen Tradition einen starken Affekt gibt gegen sozusagen Hypostasierung von Besonderheit, die eigentlich nur Abdruck des Allgemeinen ist. Ne? Und deswegen hatte ich auch dieses Gedicht am Anfang zitiert, da geht es ja im Grunde darum, dass das eigentlich sozusagen ein Moment von Freiheit ist, dass also die freie Gesellschaft bestimmt keine wäre, wo alle was ganz Besonderes sind. Im Gegenteil, das wäre wahrscheinlich der absolute Terror, sondern wo, dass man das gar nicht sein muss. So, ne?
Also mir ist, als du gerade hast mit dem, was nach Sartre der Mensch sei, nämlich zur Freiheit verurteilt, dachte ich so gleich so an Zoo. Also sozusagen, also der Zwang zur Freiheit, ne? Also wer nicht will, wird dazu gezwungen. Und ich glaube, das hat, glaube ich, dadurch auch so seine Aktualität. Also ich weiß nicht, ob man sozusagen, wenn man so streng den Vorrang des Objekts folgen würde, die gesellschaftlichen Bedingungen halt zur Zeit Frankreichs als Sartre weiß ich nicht genau. Aber wäre es zulässig zu sagen, dass bei Sartre sowas wäre wie so ein Vorrang des Subjekts, ne? Also sozusagen genau das Umgekehrte, dass sich dann sozusagen darin so wiederfindet, was, glaube ich, heute ganz gut, glaube ich, sich durchgesetzt hat, nämlich halt, dass das Allgemeine sozusagen einen geradezu zur Selbstverwirklichung zwingt. Ja. Also niemand kann sich von der Freiheit des doppelfreien Lohnarbeiters entziehen. Und das kommt ja sozusagen häufiger ganz stark halt eben so in dieser Subjektivierung hervor, sei wie du willst und lebe wie du willst. Ne? Und in solchen Ausdrücken ja so ein Moment von Freiheit auch notwendig dafür ist, um sozusagen überhaupt sich subjektivieren zu können, also sozusagen den Anforderungen des Allgemeinen gerecht zu werden. Und also könnte man das so zusammenfassen, also dass man sozusagen Form des Subjekts bei Sartre?
Ja, wenn man das so erklärt, könnte man das, glaube ich, sagen. Also das betrifft tatsächlich diesen Punkt, den ich vorhin mit der Mündigkeit auch meinte, sehr gut, ne, dass diese hat ja der Judith Butler dann sozusagen sogar recht, also Subjekt heißt ja unterworfen, also dass Subjektivierung im Grunde eine, das ist ein Zwang, ne? Also so, und das ist auch mit dem Zwang gemeint, mündige Subjekte. Das ist natürlich auch sozusagen realgesellschaftlich notwendig. Also man braucht sozusagen immer noch diese ganzen Einzelnen, die das alles mittragen und dann irgendwie halt selbst als irgendwelche Freaks oder abgehängte Demente, die irgendwie auch noch da irgendwas Tolles draus holen, und das sieht man ja an den Talkshows und so, das sind ja so richtige Subjektivierungsarenen, ne? Also mach das Beste aus deinem Mangel und aus deiner Borniertheit und deiner Dummheit und so, das muss man, also das unter den Zwang wird sozusagen jeder Einzelne gesetzt, ne? Und das, und da gibt es halt zumindest, also jetzt, das kann man jetzt nicht Sartre anlasten, also, aber da gibt es eine objektive Analogie zum Existenzialismus, also man könnte sich auch mal anschauen, weiß ich jetzt nicht, inwiefern so bestimmte existenzialistische Phrasen zumindest auch so in der Werbung aufgenommen werden. So dass, da gibt es, finde ich, schon einen inneren Zusammenhang irgendwie. Ne? Das hat genau damit zu tun, das würde ich auch sagen.
Ja, okay, ich weiß jetzt nicht, also genau. Ja, gut, das ist gut, ich weiß es nicht, ich meine, wenn es irgendwie keine weiteren Fragen oder keinen weiteren Gesprächsbedarf gibt, hier im großen Kollektiv, vielleicht auch schwierig. Es ist vielleicht auch schwierig, sich dann so zu äußern, genau, und dann, ja, würde ich vorschlagen.
Das Wort Kollektiv kann ich wirklich, seit ich für diese Zeitung arbeite, nicht mehr hören.
Okay. Achso, es gibt noch eine Frage.
Ja.
Okay.
Weil, also hast du am Anfang versucht, irgendwie, ja, also das, du hattest ja was mit dem Titel, der Nationalismus ist das praktisch werden von Heidegger, gesagt, dass, also, wenn ich das verstanden hatte, dass es quasi im Nationalismus eine spezifische Sozialstruktur betraf, das heißt, eine Form von Sozialbeziehungen, dass die Leute darin, gerade ihr ganz eigenes Aufnehmen kann. Also das ist auch ein bisschen ausgemacht, noch Fragen, das würde ich ganz bisschen.
Ja, also scheinbar, ja eigentlich, also das ist eine, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt bei diesem Racket-Begriff von Horkheimer, dass es da eben nicht einfach um totalen Staat oder so geht, sondern dass sozusagen diese Totalität konvergiert mit sozusagen der Verselbstständigung von allen möglichen Gruppen und Klicken gegeneinander, die, und das, also nicht darauf, also das kommt ja eigentlich von Franz Neumann, aber auch Hannah Arendt hat das ja immer sehr stark gemacht, also dass sozusagen der Totalitarismus eben auch gleichzeitig dieses Moment hat, dass lauter Einzelnen da auch sozusagen alle möglichen Willkürakte erlaubt sind. Ne? Also dass es da eben nicht ein überall geltendes totales Gesetz gab oder sowas, also so ein deswegen kann man auch von Diktatur überhaupt nicht sprechen, sondern dass eben das gleichzeitig ermöglicht hat, alle möglichen Willkürakte und in dem Sinne individuellen Gelüste da auszuleben. Ne? Also und das ist, finde ich, ein wesentliches Moment bei der Frage, warum das wirklich eine Volksgemeinschaft gab und warum das von den allermeisten getragen wurde. Nicht? Also wenn es nur darum ginge, dass alle sich angleichen, das ist ja kein so attraktives Angebot, ne? Sondern es geht darum, dass sozusagen in der Angleichung man auch ganz und gar sein Eigentliches eben sozusagen ausleben darf. Ne? Also das ist, scheint mir tatsächlich im Nationalsozialismus besonders zu charakterisieren gegenüber anderen totalitären Systemen auch. Ne? Nicht, und das ist ja bei Heidegger mit Eigentlichkeit und so gemeint, das sind ja Begriffe, die genau das versuchen, das zu fusionieren, sozusagen das gänzliche Aufgehen im Ganzen und gleichzeitig die Echtheit in sich selbst sozusagen spüren. Ne?
Ich hätte vielleicht noch eine Frage, nämlich zu der, die Anne-Rieck-Kritik an der Donald Hoff zurückzukommen. Weil es geht ja nicht so sehr um die Frage bei Amelie, inwieweit die kritische Theorie noch der individuellen Erfahrung Rechnung trägt, sondern ein zentrales Argument von Amelie ist ja, dass die Verantwortung der Täter mit der Dialektik der Aufklärung nicht mehr zu fassen sei. Das ist ja plausibel erklärt, dass das irgendwie im Prinzip in so ein Muster fällt, die kritische Theorie als analog den Strukturalismus zu kritisieren, das fand ich auch ganz erhellend. Man kann sich auch darüber streiten, inwiefern Amerika jetzt die Schüler oder die problematische Rezeption der kritischen Theorie unter den jungen deutschen Intellektuellen kritisiert. Aber das ist ja doch irgendwie eine zentrale Frage, die ja irgendwie auch so ein bisschen im Raum bleibt. Du hast ja von den Elementen des Antisemitismus stark so eine psychoanalytische Argumentationsebene hervorgehoben. Und aber es gibt in den Elementen des Antisemitismus ja diesen irgendwie befremdlichen Satz, der dieser psychologischen Argumentation erstmal so einen Dämpfer versetzt, offen gesprochen auch immer noch so vor Probleme stellt, diesen Satz, es gibt keine Antisemiten mehr. Und damit versetzen die ja Erklärung des Nationalsozialismus über eine psychologische oder eine psychoanalytische Erklärung des Antisemitismus erstmal so ein Dämpfer. Und die Frage wäre, ob da in den Elementen des Antisemitismus nicht auch wieder so ein Moment reinkommt, wo irgendwie gleichzeitig der Nationalsozialismus auf eine gesellschaftlich objektive Ebene gehoben wird. Und ein Moment, in dem man sich auf eine Ebene, wo sich die wo man so wieder auf der Ebene von einer Entscheidung zu verhalten kann. Also, das ist jetzt klar ausgedrückt.
Ja,
aber die Frage wäre, wie sich dieser Satz zur Verantwortlichkeit
Also das müsste man nochmal jetzt nachschauen. Also meiner Ansicht nach ist das doch der Satz sozusagen, der über den Nationalsozialismus hinaus leitet eigentlich. Also ich habe das immer so verstanden, es gibt keine Antisemiten mehr eigentlich als eine das zielt schon sowas auf einen postfaschistischen Zustand. Und da stimmt es ja auf eine Art dann fast wieder, würde ich sagen. Also das könnte man ja heute, wenn man es erklärt, fast so sagen. Ne? Also nicht, das sagte ich jetzt so in letzter Zeit jetzt durch diesen Nazi-Terror und Terrorismus von rechts und so, da stürzen sich jetzt, also so schlimm das ist, alle drauf, weil man auf einmal denkt, alles ist, es gibt doch noch diese Nazis, ne? Das sind sozusagen diese echten Antisemiten, gegen die kann man sich jetzt zusammenschließen. So, und aber was oft, das ist eigentlich irgendwie ein Ausweichmanöver aus dieser Diagnose, was sie irgendwie mir zu meinen scheinen mit, es gibt keine Antisemiten mehr. Das heißt eben, dass sozusagen diese Form sich so verallgemeinert hat, dass das nicht mehr greift. So, ne? Das zielt, glaube ich, auf den Postfaschismus und auf die Kaltstellung der Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus in so einer pseudodemokratisierten Gesellschaft irgendwie. Also so habe ich das immer verstanden, das müsste man aber nochmal nachgucken. Und zu dem anderen Punkt, es gibt eben auch einen Unterschied zwischen Psychologie und Psychoanalyse. Ne? Also Psychoanalyse zielt ja eben, also psychologisch ist das natürlich alles nicht, ne? Fast im Gegensatz zu Sartre, würde ich fast wieder sagen. Also nicht, Psychoanalyse zielt ja eben sozusagen gerade auch im guten wie im schlechten Sinn so auf das Allgemeine im Subjekt, im Individuum. Ne? Also das ist ja sozusagen, Psychoanalyse versucht ja gerade die allgemeine Dimension, die über das Individuum hinausweist, was die Psychologie erfasst, sozusagen in ihm zu erschließen. Ne? Und also Dispositionen und so weiter, sedimentierte Geschichte eben. Ne? Und das ist ja keine Psychologie. Und ich habe das immer so begriffen, dass dieses Beharren auf der Psychoanalyse in der kritischen Theorie, gerade in den späteren Texten, wird das ja ziemlich deutlich, eben auch diese Paradoxie immer schon hat, dass sozusagen man unbedingt sozusagen diese Ich-Instanz irgendwie nicht preisgeben will und darf, weil anders irgendwie man die Vorstellung gar nicht mehr aufrechterhalten kann, dass man überhaupt noch an also potenzielle Individuen appelliert, und dass auf der anderen Seite aber auf der Beschreibungsebene immer deutlicher wird, dass das eigentlich diese Subjektstruktur gar nicht mehr gibt. Ne? Deswegen sprechen Sie auch vom Veralten der Psychoanalyse und so, dass das, was Freud beschreibt, sozusagen materiell in der Triebstruktur der Individuen sozusagen selber schon zerstört ist fast. Ne? Also das ist ja genau wieder dieser Widerspruch. Ne? Also deswegen psychologisierend ist das alles, finde ich, überhaupt nicht. Ne? Im Gegenteil. Also ja, bei dem anderen, das müsste man sich nochmal angucken. Ich glaube wirklich, das ist der Satz, der überleitet zu der zur Gegenwart bei Ihnen irgendwie. Das weiß ich jetzt aber nicht ganz genau. Ja, ne? Nicht, und ich finde schon, irgendwie stimmt das. Das zielt genau auf so Entwicklungen, die es heute halt gibt. Es gibt nicht auf dieses perverse Interesse an Juden und so in Deutschland. Ne? Also irgendwie so, dass man halt, weil man verantwortlich ist für dieses Verbrechen, halt auch ein Vorrecht darauf hat, sich damit zu beschäftigen und so. Und also irgendwie scheinen mir so bestimmte Tendenzen halt so der Gegenwart auch da so ein bisschen vorweggenommen zu sein, wenn man den Satz so versteht. Ne? Naja, diese deutsch-jüdischen Studien, die es überall gibt und so. Also ich finde schon, dass das so eine Art von... dass diese Phase inzwischen so tendenziell überwunden ist, wo man noch sich von dieser Schuld belastet geben musste und so, und inzwischen in der Position ist, gerade daraus Selbstbewusstsein zu ziehen. Ne? Das ist ja keine neue These. Also, dass gerade wegen Auschwitz müssen wir uns jetzt überall einmischen und uns gebärden als die Vorreiter von irgendwie Freiheit in allen Regionen und was weiß ich. Also das ist so, wird ja sozusagen als moralische Legitimation angesehen. Also das ist sozusagen insofern wirklich bewältigt. Ne? Diese Phase ist vorbei. Ne? Und also auf solche Sachen, glaube ich, werden da in diesem letzten Teil irgendwie angesprochen. Ne? Bei den Elementen des Antisemitismus.
Ja gut, also ich meine, klar, also ich meine, genauso, ich denke mal, so weitere Fragen können ja dann noch irgendwie so, so intern Gespräch geklärt werden. Ja, genau, und ich denke jetzt mal, wir schließen das Plenum. Also vielen Dank. So nicht nochmal. Vielen Dank für alle Besuch. Und ja, frohe Weihnachtszeit.